Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Ihr Lieben, was für ein Start in den Sonntag. Ich bin echt ein bisschen platt. Vielen Dank euch dafür. Das ist echt ein schöner Start in diesen Sonntag. Und ich bin ein bisschen überrascht. Wusstest du, welches Thema heute sein wird? Es ist verrückt. Das Lied können wir gerne nochmal am Ende singen. Das passt perfekt zur Predigt. Also es ist wunderbar, wie Gott das manchmal führt. Ich möchte zum Beginn der Predigt uns alle mit ein paar Alltagssituationen abholen und ich hoffe, dass der ein oder andere sich in diesen Situationen irgendwo wiederfindet oder sie zumindest gut nachempfinden kann. Starten wir mit der ersten Situation. Stell dir vor, wir haben einen sonnigen Sonntagnachmittag. Was macht man am sonnigen Sonntagnachmittag? Man geht spazieren. Und du gehst durch den Wildpark spazieren oder irgendwo durch ein Stück Wald und du genießt die frische Luft, du genießt die Sonne und irgendwann kommst du an einer Parkbank vorbei und du denkst, perfekt, hier mache ich kurz Rast, halte mein Gesicht in die Sonne und dann gehe ich weiter. Und gerade als du dich hinsetzen willst, siehst du knapp hinter der Parkbank ein Portemonnaie im Gras liegen. Was tust du nun? Zweite Situation. Wir haben wieder einen schönen Sonntag mit Sonne. Diesmal sitzt du zu Hause auf der Couch und du genießt einfach diesen Ruhetag. Auf einmal klingelt dein Telefon, du guckst drauf. Es ist ein Bekannter, ein Freund. Du gehst ran und dieser bekannte Freund erzählt dir, dass er dringend auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern ist. Und da er weiß, dass du immer gut Geld gebrauchen kannst, sagt er, hör mal, willst du denn nicht im Nebenjob ein paar Pfennige dazu verdienen im Monat? Und das Tolle ist, ich werde es dir bar ausbezahlen. Was tust du nun? Dritte Situation. Wir haben wieder einen sonnigen Sonntagnachmittag. Du steckst im Studium und die Prüfungsphase steht kurz bevor. Diesmal sitzt du nicht auf der Couch, sondern am Schreibtisch und du büffelst für diese Prüfung. Und du bist schon leicht frustriert und hast eigentlich gar keine Lust mehr weiter zu lernen. Und plötzlich geht eine WhatsApp-Nachricht ein auf deinem Handy. Es ist ein Mitstudent von dir und du öffnest die Nachricht und du siehst, er schickt dir eine Datei und darunter der Text: Hier, schau mal, was ich habe, die originalen Prüfungsfragen für die nächste Prüfung. Frag nicht, woher ich die habe. Was tust du nun? Vierte Situation. Wir haben keinen sonnigen Sonntagnachmittag, sondern einen verregneten Dienstagmorgen und du bist auf der Arbeit. Es ist 9 Uhr. Eigentlich magst du deine Arbeit. Dir macht der Job Spaß, die Arbeitsbedingungen sind eigentlich ganz okay und die Firma ist toll. Aber es gibt ja diesen einen nervigen Arbeitskollegen. Dieser Arbeitskollege will auf Biegen und Brechen Karriere machen und deswegen schafft er es auch immer wieder, immer besonders positiv von sich zu reden und was er alles gemacht hat und immer so subtil, gar nicht so offensichtlich, andere kleinzureden. Und während du in deiner Arbeit vertieft bist, passiert Folgendes: Dein Chef kommt rein und lobt dich total überschwänglich für die Arbeit, die du ihm am Vortag, noch am Abend, am Montagabend hast zukommen lassen. Und du bist erstmal irritiert, denkst so: Was für eine Arbeit? Ich habe doch nichts gemacht. Und dann fällt dir ein: Ach, das stimmt, das war der eine Kollege hier wieder, dieser Nervige. Was tust du nun? Ich hoffe, dass der eine oder andere sich von diesen Situationen wiederfinden konnte oder zumindest nachempfinden konnte, was für Situationen das sind. Es gibt bestimmt noch zig weitere Situationen, die uns vor ähnlichen Entscheidungen stellen. Beispielsweise offene Rechnungen. Wir wissen, wir haben irgendwo noch eine Rechnung offen, aber die Rechnung kommt und kommt nicht. Vermutlich hat der Rechnungssteller die Rechnung vergessen. Oder wir möchten ein Auto verkaufen. Und wir hoffen einfach, dass der Käufer nicht noch nach weiteren potenziellen Mängeln fragt. Und er tut es auch nicht. Oder aber, wenn wir ein Haus bauen möchten, ein Haus renovieren möchten und jeder Handwerker uns fragt, ob wir denn wirklich eine Rechnung benötigen. Manchmal stehen wir im Leben vor Entscheidungen, die uns herausfordern und uns in eine Art inneren Konflikt stürzen. Unser Verstand sagt uns das eine, unsere Gefühle das andere und dazwischen ist eine große Bandbreite an anderen Wegen und Entscheidungen. Und die Frage ist, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung hier? Ist es der Weg, der am rationalsten erscheint, wo wir sagen, vom Verstand her ist das der sinnvollste, auch wenn unsere Gefühle irgendwie im Bauch krummeln haben? Oder ist es genau andersrum? Das, was sich richtig anfühlt und irrational erscheint, das ist der richtige Weg. Vielleicht warst du schon mal in einer Situation, in der du dachtest, boah, hier fügt sich eine Sache nach der anderen zusammen. Eine Tür geht auf, die nächste Tür geht auf und die nächste Tür geht auf. Und du denkst, das kann kein Zufall sein. Das muss ja Gottes Wille für mich sein. Doch was ist, wenn unsere Perspektive zu begrenzt ist? Was ist, wenn wir mit unseren begrenzten Blicken nicht die Wege Gottes in dem Moment erkennen können. Ihr Lieben, in solchen Situationen hilft es, Gottes Führung zu vertrauen. Nette Floskel, oder? Vertrau Gottes Führung. Aber was konkret bedeutet es, Gottes Führung zu vertrauen? Wie kann das aussehen? Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, anhand von Davids Leben. Wir werden sehen, wie er in einer wirklich sehr, sehr spannenden Situation auf Gottes Führung vertraut hat. Und nein, wir werden uns heute nicht anschauen, wie David Goliath besiegt hat. Auch in dieser Situation musste er viel auf Gott vertrauen. Aber ich glaube, die Situation, die wir uns heute anschauen werden, stellte David vor noch einer deutlich größeren geistlichen Herausforderung. Und die Geschichte, von der ich spreche, finden wir in 1. Samuel Kapitel 24. Bevor wir uns nun den Text genauer anschauen werden, möchte ich uns ein wenig so ein bisschen in die Situation, in das Leben von David abholen, damit wir verstehen, in welcher Situation überhaupt David drin war. Zum damaligen Zeitpunkt war Saul König über Israel. Saul wurde damals von Gott persönlich über den Propheten Samuel eingesetzt. Aber es gab einen Zeitpunkt, da wurde Saul ungehorsam und Gott hat ihn als König verworfen und Gott hat zu Samuel gesagt, ich habe Saul verworfen, ich möchte einen neuen König einsetzen und ich möchte, dass du diesen neuen König salbst. Und dieser neue König war eben David. Und so salbt Samuel David zum König, zum neuen König. Und auch schon kurz nach der Salbung kommt es dazu, dass David an den Königshof kommt, aber nicht in erster Linie, um zur Nachfolgerung ausgebildet zu werden, sondern er wird zum persönlichen Musiker von Saul eingestellt und auch später zu seinem persönlichen Waffenträger. Und Saul mag David. Er hat sehr, sehr viel Gunst bei Saul, der David. Und während dieser Zeit, während er da bei Saul ist, ereignet sich auch der Kampf mit den Philistern. Und in diesem Kampf besiegt halt David halt auch Goliath. Und die Gunst von David steigt weiterhin bei Saul. Aber nicht nur bei Saul, auch das Volk mag David. Sie feiern David. Und so kommt es, dass David aufsteigt zum Heerführer. Und als dieser ist er sehr, sehr erfolgreich. In die Kämpfe, in die er geschickt wird, geht er immer erfolgreicher vor. Und das Volk ist immer, ja, er ist immer beliebter bei dem Volk. Aber seine Beliebtheit bei Saul sinkt. Saul hat Sorge, dass er der nächste Thronfolger sein könnte, dass er der nächste König sein könnte. Und so heißt es in 1. Samuel 18, 7 bis 9, und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen, aber David seine Zehntausende. Da grimmte Saul sehr und diese Sache war in seinen Augen böse und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Bis zu diesem Zeitpunkt muss sich das für David alles sehr, sehr richtig und logisch angefühlt haben. Er wusste, er ist der nächste König und kurz danach kommt er in den Königshof und seine Karriereleiter beginnt. Er wird erst der persönliche Musiker, Waffenträger, Heerführer, beim Volk ist er beliebt. Es ist alles sehr, sehr geradlinig. Er steuert aufs Ziel zu, das, was Gott ihm zugesagt hat, König zu werden. Aber dann kommt ein Bruch hier an dieser Stelle. Bei Saul bleibt es nämlich nicht nur bei diesen negativen Gefühlen, sondern er gibt seinen Gefühlen Ausdruck in Form von Taten. Saul versucht David mit einem Speer abzuwerfen und ihn zu töten. Und David gelingt es, vor Saul zu fliehen. Und mit seiner Flucht beginnt nun ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Saul und David. Bis zu unserer Begebenheit in Kapitel 24 hat Saul in etwa 8 Versuche unternommen, David endlich zur Strecke zu bringen. Er verfolgt ihn und er hat 8 Versuche unternommen, ihn endlich zu töten. Und er jagt ihn insgesamt von etwa 240 Kilometern hinterher. Also er nimmt richtig Strecke auf sich über Jahre, um diesen David endlich zu töten. Und bei seinem letzten Versuch, bevor wir zum Kapitel 24 kommen, wird es auch sehr, sehr knapp für David und seine Männer. Es ist wirklich die brenzligste Situation bis hierhin. Und diese Situation möchten wir uns auch anschauen, weil wir aus dieser Situation auch 2 Dinge für uns lernen können, für unser heutiges Leben heute. Situationen, in denen wir vielleicht stecken, richtig einzuordnen oder uns auch nicht blenden zu lassen, wie wir über Gott denken sollten. In 1. Samuel Kapitel 23, in den Versen 25 bis 28, wird die Situation beschrieben. Dort heißt es, Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer, gerade David und seine Männer, umringen wollten, um sie zu fangen, kam ein Bote zu Saul und sagte: Eile, komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Also Saul ist kurz davor, David endlich zu umringen. Er ist kurz davor, eine weitere Flucht unmöglich zu machen. Und kurz bevor ihm das gelingt, kommt ein Bote zu Saul und berichtet ihm, dass die Philister ins Land gefallen sind und dass er von seinen Plänen ablassen soll und schnell zurückkommen soll, um sein Land zu verteidigen. Und Saul tut es natürlich. Er nimmt seine Truppen und zieht ab. Saul hatte an dieser Stelle keinen Erfolg. Zumindest scheint es so, dass Saul bis hierhin keinen Erfolg hat. Lasst uns mal weiterlesen, Kapitel 24, den ersten Vers. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Also David flieht wieder. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Ja, Saul wurde kurz bevor er David ergreifen konnte, durch den Einfall der Philister gestoppt. Aber sein Kampf gegen die Philister war erfolgreich. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieser Mann, der vor Jahren schon von Gott verworfen worden ist, ist jetzt weiterhin jahrelang König und ein erfolgreicher König. Wie muss die Situation auf David gewirkt haben? Er weiß, dass er der nächste gesalbte König ist und alles verläuft eigentlich sehr, sehr geradlinig. Er kommt zum Königshof, macht seine Karriere und es scheint so, dass es nur noch ein paar Tage, Wochen, Monate dauern würde, bis er endlich König werden würde. Und dann kommt dieser Bruch und er muss mehrere Jahre vor Saul fliehen. Und während seiner Flucht wird dann David auch noch mehrmals von Leuten an Saul verraten. Also es ist auch nicht so, dass die Flucht immer geradlinig verläuft. Da kommen Leute und verraten Saul, wo er sich gerade aufhält. Und dann dieser Hoffnungsschimmer. Die Philister fallen ins Land. Vielleicht ist das endlich der Moment, wo Saul gestürzt wird. Vielleicht ist das endlich der Moment, wo Saul getötet wird und ich kann meine Nachfolge antreten. Aber nein, Saul ist erfolgreich. Was können wir daraus lernen? Ich denke, zwei Dinge können wir aus dieser Begebenheit lernen. Gottes Wege mit uns sind oft anders, als wir denken. Auch wenn wir vielleicht sogar Sicherheit darüber haben, was Gott mit uns vorhat, kann es sein, dass der Weg dorthin ganz anders aussieht, als wir es denken. Vielleicht fühlst du dich tatsächlich dazu berufen, in die Mission zu gehen und du bist sicher, das will Gott von mir hundertprozentig und du willst quasi losgehen und eine Tür geht zu und die nächste Tür geht zu und die nächste Tür geht zu. Du denkst, habe ich mich geirrt? Das kann nicht sein. Entweder hat Gott einen Fehler gemacht, aber hier momentan verschließen sich die Wege. Ihr Lieben, es kann durchaus sein, dass Gott ganz andere Wege mit uns hat, dass das Ziel klar ist, aber dass der Weg dorthin ganz anders ist, als wir uns das vorstellen, einfach weil Gott noch auf dem Weg dorthin Dinge mit uns vorhat, um uns vorzubereiten. Zweiter Punkt, erfolgreich sein oder nicht erfolgreich zu sein, gibt uns keinen Aufschluss darüber, wie es um unsere Beziehung mit Gott steht. So können auch nicht gottesfürchtige Männer, so wie Saul, sehr, sehr erfolgreich sein und gottesfürchtige Männer geplagt sein, geprägt sein von schweren Zeiten. Und es ist wichtig, dass wir in diesen Situationen, wenn wir selber in Situationen stecken, wo wir sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, was Gott hier mit mir tut, dass wir das hier und jetzt nicht darüber entscheiden lassen, wie wir über Gott denken, sondern dass wir unseren Blick erweitern, weglösen von der Situation im Hier und Jetzt. Und was das bedeutet, möchten wir uns jetzt am Beispiel von Asaf angucken, im Psalm 73. Asaf hat wahrscheinlich auch Situationen erlebt, ähnlich wie David. Und Asaf, ja, beschreibt es sehr, sehr gut in 73 und in Psalm 73, wie frustriert er darüber ist. Psalm 73, ab Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Asaf ist richtig frustriert. Er sieht gottlose Menschen und sieht, wie gut es ihnen geht. Und es nervt ihn, es frustriert ihn, es quält ihn, dieser Gedanke. Und im nächsten Moment schaut er auf sein eigenes Leben. Ab Vers 13 schaut er auf sein eigenes Leben. Dort heißt es: Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Die Erkenntnis, wenn er auf sein Leben schaut, ist sehr, sehr ernüchternd. Er ist frustriert. Er sagt, ich schaue auf mein eigenes Leben. Es scheint nutzlos zu sein, so zu leben, wie Gott es will. Ich gehe durch schwere Zeiten, Tag für Tag, obwohl ich mir Mühe gebe, so zu leben, wie Gott es möchte. Aber dann passiert bei Asaf etwas Entscheidendes. Und da möchten wir auch noch reinschauen, ab Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Asaf will die Situation einfach verstehen, warum das so ist. Und eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Asaf geht in das Heiligtum Gottes, um Gottes Blick auf die Dinge zu bekommen. Er nähert sich Gott, um zu verstehen, wie Gott darüber denkt, warum es so ist. Und er lernt dort etwas Entscheidendes. Er schreibt, Bedenken will ich dort ihr Ende. Für wahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Enttäuschung fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Asaf versteht, er darf die Situation nicht aus dem Hier und Jetzt beurteilen, sondern er muss aufs Ende schauen. Er muss seinen Blick erweitern. Und wenn er es aufs Ende schaut, dann erst begreift er die ganze Tragweite des Ganzen. Und das gibt ihm Trost. Ihr Lieben, der Blick auf das Hier und Jetzt kann uns mutlos machen und verzweifelt machen. Und es kann dazu führen, dass wir ein falsches Denken über Gott bekommen. Gott ist nicht gut zu mir. Gott will mich sicher strafen. Gott ist kein Gott der Liebe. Lasst uns unseren Blick erweitern, hochheben und auf das Ende schauen. Und schauen, wie das Ende ausgeht. Auf unsere Hoffnung schauen. Und das wird uns Mut geben und ein richtiges Bild von Gott. Ich hoffe, der Einblick in diese Szene hilft uns vor allem zu verstehen, in welcher Situation sich David befunden hat, wie es sich für ihn angefühlt haben muss. Dieser junge Mann David, der von Gott zum König bestimmt worden ist und nun seit Jahren um sein Leben fliehen muss. Und er muss weiterhin zusehen, wie der jetzige König, den Gott verworfen hat, weiterhin ihr König ist und erfolgreich ist. Und nun lasst uns schauen, wie es in Kapitel 24 weitergeht. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste in Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Eigentlich wieder sehr, sehr nüchtern. David flieht nach En Gedi und Saul kriegt wieder die richtige Information, David ist in En Gedi. Also es muss echt frustrierend gewesen sein. Und ab jetzt kommt der größte Angriff, den David bis dato erlebt hat. Saul nimmt die 3000 besten Männer aus ganz Israel, die besten Elitekämpfer mit. Also er heißt, er setzt alles ein, um David endlich zu bekommen und ihn zu töten. Der größte Angriff bis hierhin. Lesen wir weiter, Vers 4. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Also Saul und seine 3000 Männer kommen nach En Gedi und sind auf der Suche nach David. Und bei der Suche kommen sie an der Höhle vorbei und Saul sagt zu seinen Männern, zu seinen 3000 Elitekämpfern, wartet kurz hier, ich gehe kurz meine Füße bedecken. Was heißt es, sich seine Füße zu bedecken? Es war damals ein Sprichwort für nichts anderes als, ich muss mal kurz auf Toilette gehen. Also es ist so, als wenn wir heute sagen, ich muss mal kurz ums Eck oder ich muss mich mal kurz erleichtern. Saul geht in die Höhle, um auf Toilette zu gehen. Und das ist eine maximal skurrile Szene, denn in der Höhle, was er nicht weiß, ist David mit seinen 600 Männern, 600 Kriegsmänner, und Saul geht in diese Höhle auf Toilette alleine. Welch skurrile Szene. Aber vor allem, was für eine dramatische Wendung in dieser Geschichte. Der unaufhaltsame Jäger wird von jetzt auf gleich zur schutzlosen Beute für diese Männer. Eine ganz spezielle Situation. Und die Männer von David schätzen es wie folgt ein, Vers 5. Da sagten die Männer David zu ihm, siehe, ist das nicht der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat? Siehe, ich werde deine Feinde in deine Hand geben, damit du mit ihnen tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Sie flüstern ihm zu, David, das ist die Situation, das ist von Gott geschenkt. Ergreif sie, töte Saul, werde König. Für die Männer ist klar, das kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein, dass der best- und meistbewachtste Mann Israel hier auf einmal schutzlos alleine in dieser Höhle vor ihm ist. Es muss eine von Gott geöffnete Tür sein.
Es muss eine Möglichkeit von Gott gegeben sein. Und nun liegt es an David, Gott treu zu sein und endlich König zu werden. Und in diesem Moment erreicht David eine Versuchung völlig neuer Qualität. Es scheint alles zusammenzupassen. Es scheint sich so zu fügen, wie Gott es ja will, weil Gott will ja, dass er König wird. Eine Tür scheint aufzugehen. Und auch seine treuesten Männer, die ihn begleitet haben über viele Jahre, sagen ihm, David, das ist von Gott geschenkt, nutz die Situation. Alles scheint richtig zu sein. Alles scheint logisch zu sein. Und die meisten von euch wissen, was David nun tut. Lasst es uns trotzdem lesen ab Vers 5. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn anzulegen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Hülle raus und zog seines Weges. David handelt ganz anders, als die Männer es ihm geraten hatten. David handelt von außen betrachtet völlig irrational. David entscheidet sich, anders zu handeln. Was tut David? David steht auf und schleicht sich langsam zu Saul. Wahrscheinlich dachten seine Männer in dem Moment, ja, gleich ist es vorbei. Gleich sind wir wieder unterm König. Aber David geht hin und schneidet nur ein Stück vom Oberkleid ab, schleicht zurück und dann ermahnt er seine Männer, vergreift euch ja nicht an Saul, tötet ihn nicht und vergreift euch nicht an ihn. Wie kommt es dazu, dass David so gehandelt hat und nicht so, wie seine Männer es ihm empfohlen haben oder die Situation sich angeboten hat? Ich denke, drei Dinge können wir hier von David lernen, die möchten wir uns jetzt anschauen. Das erste ist, David kannte seinen Herrn sehr, sehr gut. Er wusste genau, was Gottes Wille ist. David ließ sich nicht von dieser sehr, sehr reizvollen Situation und vor allem auch von den vermeintlich geistlichen Ratschlägen seiner Freunde blenden. Nur weil eine Situation wie von Gott geschenkt aussieht, heißt es nicht, dass sie auch von Gott tatsächlich geschenkt ist. Ich möchte das gerne mit den Beispielen vom Anfang ein wenig verdeutlichen. Sagen wir mal, diese eine offene Rechnung, die da war, die anscheinend vergessen worden sind, die trudelt bei dir ein. Und da steht ein Betrag drin, der schockt dich ein wenig. Und das Zahlungsziel ist innerhalb der nächsten 5 Tage. Und du hast das Geld einfach nicht, um das zu begleichen. Und du gehst dann am Samstagabend und betest, Herr, bitte schenk eine Möglichkeit, schenk eine Lösung, dass ich dieses Geld bekomme. Und dann am darauffolgenden Tag, an diesem sonnigen Sonntag, gehst du spazieren und findest das Portemonnaie. Und an diesem Sonntag ruft dich jemand an und bietet dir doch diesen Nebenjob an. Und in diesen Situationen kann man ganz schnell eine solche Situation so verstehen, dass sie ja von Gott geführt ist und dass es ja klar ist, dass ich das Portemonnaie mitnehmen und behalten soll. Und es ist ja auch klar, dass ich den Nebenjob anbieten soll, obwohl wir es eigentlich besser wissen, obwohl wir wissen, das Portemonnaie und der Inhalt ist nicht mein Eigentum. Und obwohl wir wissen, der Nebenjob, wo wir alles in bar ausgezahlt bekommen, ist Schwarzarbeit. Aber in dem Moment, ihr Lieben, kann es sich so anfühlen, dass es eine von Gott geführte Situation ist. Ich habe ja darum gebeten und jetzt auf einmal, aus dem Zufall, kommt da dieses Portemonnaie und dieser Anruf. Dann ist die Versuchung groß, das Gottes Führung zu misszuinterpretieren, obwohl eigentlich klar ist, worum es sich hier handelt. Und in solchen Momenten ist es wichtig, darüber klar zu sein, was Gottes Wille ist und wie Gott über solche Dinge denkt. Und noch mehr Festigkeit brauchen wir dann, wenn dann noch gute Ratschläge oder Ratschläge von guten Freunden, vielleicht sogar christliche Freunden, uns auch noch auf die falsche Fährte locken wollen. Natürlich ist das ein Geschenk von Gott. Klar kannst du das Portemonnaie behalten. Ich meine, wie willst du auch den Besitzer jemals finden? Ist doch gar keine Frage. Nein, das ist doch keine Schwarzarbeit. Und mit dem Gesetz der Schwarzarbeit meinten die was ganz anderes, nicht diese kleinen Lappalien. Mach dir mal keinen Kopf, das machen alle eigentlich so. Ratschläge von Freunden sind nicht automatisch deshalb richtig, weil sie vielleicht auch christlich sind oder christlich klingen und vermeintlich geistlich klingen. Ihr Lieben, wir selbst brauchen eine klare Festigkeit im Wort Gottes und wir müssen unseren Herrn gut kennen, um die Dinge richtig zu sortieren. So wie David. Die Worte, die nämlich seine Männer Gott hier in den Mund legen, in Vers 5, wo sie sagen, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir, David, der Herr zu dir gesagt, David, Siehe, ich werde deinen Feinden in deine Hand geben, damit du mit ihnen tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Diese Worte hat Gott so nie gesagt. Wir finden dazu nichts in der Bibel, wo Gott zu David sagt, geh mit deinen Feinden so um, wie es gut ist in deinen Augen. Und David wusste das. David kannte seinen Herrn. Er kannte Gottes Willen gut. Und er wusste auch, dass es nicht Gottes Wille ist, dass wir Mörder sind. Und das sehen wir auch in der Begründung von David an seine Männer, warum er so gehandelt hat. Er spricht dreimal von dem Herrn. Der Herr, der Herr, der Herr. Er beruft sich immer wieder auf den Herrn. David wusste genau, was Gottes Wille war. Er war tief verwurzelt darin und deswegen hat er sich auch nicht von dieser reizvollen Situation und den vermeintlich geistlichen Ratschlägen seiner Freunde blenden und irreführen lassen. Ihr Lieben, lasst uns hier von David lernen und auch unseren Herrn gut kennen. Und zwar bevor wir in die Situation reinkommen. Wir werden oft in Situationen gestellt, wo wir spontan entscheiden müssen, wo wir nicht erstmal noch 3 Wochen Recherche betreiben können und dann die Entscheidung treffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir gut vorbereitet in die Situation gehen, indem wir unseren Herrn gut kennen, indem wir sein Wort gut kennen. Und dass es dann reflexartig aus uns rausschießt, wenn die Situation kommt, mir ist klar, wie Gott darüber denkt. Lasst uns hier ein Beispiel von David nehmen. Zweitens, David hatte ein sehr gut trainiertes und sensibles Gewissen. Auch wenn David hier in der großen Angelegenheit sich nicht versündigt hat, so ist er doch einen kleinen Kompromiss eingegangen. David hat nämlich nicht völlig untätig oder saß nicht völlig untätig da, sondern David hat schon gehandelt. Er ist ja losgeschlichen, ist zu Saul gegangen, hat dieses Stück Stoff abgeschnitten und ist dann zurückgegangen. David hatte zwar nicht beabsichtigt, Saul zu töten, aber er wollte seine Überlegenheit demonstrieren. Seine Macht wollte er zeigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber angesichts der Situation, in der wir uns befinden, erscheint diese Tat völlig harmlos. Eigentlich nicht der Rede wert, eine Banalität. Er hat Saul nicht verletzt, er hat ihn nicht beleidigt, nicht geflucht. Eigentlich hat er nichts Dramatisches gemacht. Aber was macht diese Tat mit David? In dem Text steht, und David schlägt seine eigene Tat extrem aufs Herz. Man könnte es auch anders ausdrücken, Davids schlechte Gewissen erdrückt ihn förmlich. Die Worte, die hier benutzt werden im Hebräischen, sind sehr ausdrucksstark. Das ist eher so, dieses kurz davor ein Verlierer zu sein, erschlagen zu sein im Kampf, so sehr erschlägt ihn sein eigenes Herz. Dieser kleine Kompromiss erschlägt ihn so stark aufs Gewissen. Verrückt, oder? Und das, obwohl David nur einen Teil des Kleidungsstückes des Mannes abgeschnitten hat, der ihn seit Jahren versucht zu töten. Aber in dieser Situation sehen wir, wie sensibel das Gewissen von David zum damaligen Zeitpunkt war. Er hat sich zwar nicht in den großen Ganzen versündigt, aber er ist in einen kleinen Kompromiss eingegangen. Und er war sich dessen bewusst, dass er hier versucht hat, seine Macht zu demonstrieren, seine Überlegenheit zu demonstrieren und deswegen reut es ihn. Und das führt ihn dazu, dass er zu seinen Männern geht, haltet ein, tut nichts, macht nichts, es ist falsch, auch diese Kleinigkeiten, vergreift euch nicht. Und dieses feine, sensible Gewissen bewahrt David auch davor, im Großen untreu zu werden. Ihr Lieben, lasst uns auch hier von David lernen und unser Gewissen trainieren. Was bedeutet es, das Gewissen zu trainieren? Kann man es überhaupt trainieren? Und ich möchte hierzu 2 Stellen aus 1. Timotheus vorlesen. Die erste finden wir in Kapitel 4, in den Versen 1 und 2. Dort heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern. Also Paulus sagt hier voraus, es werden Zeiten kommen, da werden viele vom Glauben abfallen, weil es da heuchlerische Irrlehrer geben wird, die dämonische Lehren verbreiten werden. Und über diese Irrlehrer sagt er dann Folgendes, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also Paulus warnt hier Timotheus vor diesen Irrlehrern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Was möchte Paulus mit diesem gebrandmarkt sagen? Man könnte es auch übersetzen mit abgestumpft, taub. Das Bild, was Paulus hier verwendet, ist wie Nervenenden, die uns etwas fühlen lassen und die dann verödet werden, die abgebrannt werden, sodass sie taub werden. Und deswegen haben diese Männer auch kein Problem, ihr Lehren zu verbreiten und Leute vom Glauben abzubringen. So, die Frage ist ja nun, wie kommt es dazu, dass ein Gewissen derart verbrannt wird? Werden wir so geboren? Werden wir da einfach so hineingeführt? Wie kommt es dazu? Und dazu gibt es auch in diesem Buch eine klare Aussage von Paulus in Kapitel 1, Vers 19. Dort spricht der Timotheus direkt an. Und dort heißt es, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also Paulus fordert Timotheus auf, bewahr den Glauben und ein gutes Gewissen. Und wie? Indem du es nicht von dir abstoßt. Was bedeutet es, das Gewissen von sich abzustoßen? Abzustoßen bedeutet, das eigene Gewissen, das sich meldet, zu ignorieren, sich daran zu gewöhnen, es auszusetzen, es von sich zu stoßen. Vielleicht kennt ihr das, dass wenn ihr eine Sünde zum ersten Mal begangen habt, dass dann das Gewissen extrem zuschlägt. Das Gewissen quält euch intensivst. Und es ist so, dass ihr quasi im Laufe des Tages immer wieder daran denkt und das Gewissen ermahnt euch, es mahnt euch, es mahnt euch. Ihr liegt im Bett und ihr könnt nicht schlafen, es mahnt euch. Endlich schlaft ihr irgendwann ein, ihr wacht auf und es mahnt euch wieder. Aber anstatt diesem Gewissen Gehorsam zu zeigen, Buße zu tun, es zu bereinigen, setzt ihr es aus. Ihr hält es irgendwie aus, ihr hält irgendwie durch und irgendwann nach einer Zeit wird es besser. Und beim nächsten Mal, wenn ihr die gleiche Sünde begeht, mahnt euch euer Gewissen wieder stark, aber vielleicht nicht mehr ganz so stark. Und beim nächsten Mal wieder ein bisschen schwächer und wieder ein bisschen schwächer und wieder ein bisschen schwächer, bis das Gewissen euch vielleicht gar nicht mehr mahnt über diese Sünde. Weil ihr euch so stark daran gewöhnt habt, weil ihr so stark euer Gewissen abgestoßen, es ignoriert habt. Und so kommt es auch, dass manche Christen gar kein Problem darin haben, in manchen Sünden zu verharren, weil sie ihr Gewissen abgestumpft, gebrandmarkt haben in diesem Bezug. Und das bedeutet es, das Gewissen von sich zu stoßen. Aber wenn wir das tun, wenn wir zwangsläufig Schiffbruch erleiden, wie es hier steht, das Gewissen ist letztendlich wie ein Nerv, der uns Schmerz spüren lässt. Schmerz, ihr Lieben, ist etwas Wunderbares. Denn Schmerz bewahrt uns davor, unseren Körper zu zerstören. Stell dir vor, wir hätten keine Schmerzempfindungen. Du würdest einfach zu einer Flamme gehen, Hand reinhalten. Puh, ist ja interessant, wie sich die Hand verändert. Spannend. Du springst irgendwo runter und denkst, oh, mein Knie hat sich weggedreht. Guck mal, das funktioniert jetzt ganz anders. Schmerz bewahrt uns davor, unseren Körper kaputt zu machen und ihn Richtung Tod zu bewegen. Und so ist es auch mit dem Gewissen. Das Gewissen bewahrt uns davor, uns in Sünden zu verlieren, uns der Sünde preiszugeben. Und wenn wir Stück für Stück unser Gewissen abstumpfen, werden wir uns in einem Leben voller Sünde wiederfinden. Und deswegen lasst uns hier ein Vorbild an David nehmen, der seinem Gewissen gehorsam ist, der bei so einem kleinen Kompromiss solche Gewissensempfindungen hat. Er hat sein Gewissen nicht abgestumpft, nicht gebrandmarkt, sondern er hat seinem Gewissen Folge geleistet. Dritter Punkt, David ruhte vollständig in der Kontrolle Gottes. David hat in allem, was geschah, immer Gottes kontrollierte Handeln gesehen. Und deswegen hat er auch nicht den Drang verspürt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sie selbst zu kontrollieren. Er hatte selbst die Jagd von Saul nach ihm als Gottes Willen und als Gottes aktive Handeln gesehen. Woher können wir das wissen? Später im Leben von David, also Saul wird getötet, David wird Nachfolger, ist König und dann später, als er schon König ist, geschieht eine Meuterei durch seinen eigenen Sohn Absalom. Und es kommt wieder dazu, dass David fliehen muss, diesmal vor seinem eigenen Sohn und er muss wieder um sein Leben fliehen. Und während dieser Flucht, und wieder, es gibt ein paar Männer, die halten ihm die Treue, und während seiner Flucht geht er mit seinen Männern lang und dann kommt ein anderer Mann mit Namen Shimi. Und Shimi tut Folgendes, er geht neben David und seinen Männern her und bewirft David mit Steinen, mit Dreck und beleidigt ihn und flucht ihn die ganze Zeit. Und die Männer von David sagen, David, lass dir das doch nicht als König gefallen, komm, wir töten den Mann. Also die haben ihn schon aufgefordert, wegzugehen, der tut es nicht. Er sagt, komm, wir töten den Mann, du musst dir das als König nicht bieten lassen. Und David antwortet Folgendes in 2. Samuel 16, ab Vers 10. Aber der König sagte, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne des Zeruja, also diejenigen, die ihn empfohlen hatten, komm, wir töten ihn. Ja, soll er doch fluchen, denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lasst ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt, dass er mir fluchen soll. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir wieder Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag. David sieht in diesem Shimi ein aktives Handeln Gottes. Und er sagt, es ist sicherlich Gott, der mir hier fluchen lässt. Deswegen lasst ihn, wir vergreifen uns nicht an ihm. Ich nehme es aus Gottes Hand so an, wie es ist. Wir hatten uns letzte Woche Hiob angeschaut. Und Boris hat uns auch verdeutlicht, Hiob hat auch alles aus Gottes Hand angenommen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Herr alle Zeit. David lebt dasselbe Prinzip hier. Er sieht in allen Situationen das aktive Handeln Gottes. Und auch in der Situation, wo Saul ihn verfolgt. Ihr Lieben, lasst es uns davon lernen und ein Beispiel nehmen und auch so auf unsere Situation, auf unser Leben blicken, dass wir in allen Situationen das Handeln Gottes sehen. Dass wir nicht erschrocken sind, dass wir nicht Angst haben, dass etwas außer Kontrolle geraten ist, sondern dass wir die Situation von Gott gegeben annehmen. Dass wenn Gott uns in Nöte reinführt, dass wir sagen, okay, Gott hat uns in diese Not hier hineingeführt. Wir vertrauen darauf, dass Gott einen Plan damit hat. Vielleicht will er etwas mit mir verändern, meinen Charakter prägen, verändern. Um auch hier vielleicht in unserem Beispiel vom Anfang zu bleiben, wenn wir Geldsorgen haben, lasst uns die Geldsorgen als von Gott geführt annehmen. Und wenn sich uns Möglichkeiten bieten, die aber wiederum Kompromisse bedeuten, den Mut haben, diese Kompromisse nicht einzugehen und darauf zu vertrauen, dass Gott uns durchtragen wird. Dass wir nicht vielleicht bei Dingen, wo wir sagen, es ist nur eine Kleinigkeit, dieser Kleinigkeit nachgeben. Und das Schöne an Davids Leben ist, Gott trägt ihn durch die vielen Situationen hindurch und er hatte viele schlimme Situationen, auch Situationen, die über Jahre gingen. Aber am Ende bringt Gott ihn ans Ziel und er wird König, so wie Gott es ihm versprochen hatte. Das Vertrauen von David wurde nicht enttäuscht. Ihr Lieben, lasst uns kleinste Kompromisse ablehnen, auch wenn wir in dem Moment keinen anderen Weg sehen, dass wir darauf vertrauen, Gott wird einen anderen Weg haben. Gottes Prinzipien und ja, Gottes Wege verlangen oft irrationales Handeln von uns. Irrational deswegen, weil wir es nicht erkennen können. Aber lasst uns hier Gott vertrauen und dann im Hinblick oder im Rückblick staunen, wie Gott uns geführt hat. Lasst uns Gott vertrauen, wo unser Verstand handeln will. Und ich möchte gerne mit den Versen 5 und 6 aus Sprüche 3 abschließen, die das sehr, sehr gut zusammenfassen. Dort heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen, gute Wege, schlechte Wege, aussichtslose Wege, erkenne nur ihn, sieh Gott darin. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Möge Gott uns darin segnen, genau diesen Blick zu bekommen. Amen.